SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
3. Juli 1904, der Todestag von Theodor Herzl, jüdischer Journalist und Begründer des Zionismus.
Er ging oft ins Kaffeehaus, eher selten in die Synagoge, wenn man ehrlich ist, nie. Er trat einer deutschnationalen Burschenschaft bei, aß lieber Sachertorte als gefehlte Fisch und liebte die Oper, vor allem Richard Wagner. Ein frommer Jude war Theodor Herzl nicht.
Er hat seinen Sohn nicht beschneiden lassen, er hat ihm auch keine Bar Mitzwa machen lassen.
Die traditionelle Feier für jüdische Knaben, wenn sie mit 13 Jahren religiös mündig sind.
Er hat dafür einen Weihnachtsbaum in seiner Wohnung gehabt.
Michael Brenner, der in München und den USA jüdische Kultur und Geschichte lehrt.
Herzl galt als das, was man als assimilierter Jude betrachtete.
Einmal, 1893, machte er allen Ernstes den Vorschlag, die Wiener Juden sollten in den Stephansdom marschieren, um sich kollektiv taufen zu lassen.
Aber
es kam alles ganz anders.
Erklären wir hiermit die Gründung eines jüdischen Staates im Lande Israel, den Staat Israel.
Medinat Israel.
Als David Ben-Gurion 1948 im Gebäude des Stadtmuseums von Tel Aviv Israels Unabhängigkeitserklärung verliest, da hängt hoch oben an der Wand hinter ihm ein überlebensgroßes fotografisches Porträt jenes Mannes, der seit über 40 Jahren tot ist, aber damals und bis heute in Israel gefeiert wird als Wegbereiter eines jüdischen Nationalstaats, Theodor Herzl. Tatsächlich hatte Herzl 1897, kurz nach dem ersten Basler Zionistenkongress, hellseherisch in sein Tagebuch notiert:
In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in 5 Jahren, jedenfalls in 50, wird es jeder einsehen.
Herzl, Theodor Herzl, der säkulare Jude, geboren 1860 in Budapest, der kaum etwas wusste über jüdische Kultur und Tradition, der selber nur ein einziges Mal für gerade mal 10 Tage nach Palästina reiste. Da muss etwas passiert sein, damit Herzl von etwas ganz anderem träumte.
Einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina.
Er hatte wahrscheinlich ein oder mehrere Erweckungserlebnisse.
Erklärt Michael Brenner Herzls Hinwendung zum Zionismus, jener im 19. Jahrhundert entstandenen und nach dem Heiligen Berg Zion in Jerusalem benannten Bewegung mit dem Ziel, in Palästina einen jüdischen Nationalstaat zu schaffen.
Zunächst wurde er schon in seiner Jugendzeit in Budapest und seiner Studentenzeit in Wien mit Antisemitismus konfrontiert.
Alltägliche Diskriminierungen, negative Erfahrungen etwa bei der Burschenschaft Albia. Kurz nach dem Beitritt des Jurastudenten Herzl nimmt sie keine jüdischen Kommilitonen mehr auf. Herzl tritt aus Protest wieder aus. Noch aber glaubt er an die Judenemanzipation. Selbst dann noch, als in Wien der für judenfeindliche Hetze bekannte Karl Lueger zum Bürgermeister gewählt wird. Als er erleben muss, dass ihn Passanten dort als Saujud beschimpfen. Aber dann hat Herzl sein vielleicht entscheidendes Erweckungserlebnis.
Als er als Korrespondent einer Wiener Zeitung, der Neuen Freien Presse, in Paris war, wurde er Zeuge des Dreyfus-Prozesses.
Das war ein Justizskandal, der in den 1890er Jahren in Politik und Gesellschaft hohe Wogen schlug, weit über Frankreich hinaus. Der jüdische Hauptmann Alfred Dreyfus, französischer Staatsbürger, war des Hochverrats angeklagt, zu Unrecht, wie sich später herausstellte.
Herzl bemerkte, wie sich die Stimmung auf der Straße nicht nur gegen die Person Dreyfus richtete, sondern gegen den Juden Dreyfus bzw. gegen die Juden. Und er kam zu der Erkenntnis, wenn dieser Antisemitismus, den er schon in Budapest und Wien erlebt hatte, nun auch in Paris,
in Frankreich, dem Geburtsland nicht nur der Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern auch der Emanzipation der Juden.
Wenn das auch dort möglich ist, dann wird überall der Antisemitismus möglich sein. Und daher gibt es für ihn nur die eine radikale Lösung. Die Juden brauchen ihren eigenen Staat, um dem Antisemitismus zu entkommen.
Herzl war aufgewacht aus seinem Traum von der Assimilation.
Vergebens sind wir treue und an manchen Orten sogar überschwängliche Patrioten. Vergebens bringen wir dieselben Opfer an Gut und Blut wie unsere Mitbürger. In unseren Vaterländern, in denen wir ja schon seit Jahrhunderten wohnen, werden wir als Fremdlinge ausgeschrien. Wenn man uns in Ruhe ließe. Aber ich glaube, man wird uns nicht in Ruhe lassen.
Herzls Vision lag eigentlich auf der Hand. Es war ja das Zeitalter der Nationalstaatengründung. Und waren die Juden nicht auch eine Nation, nur ohne Staat? Zunächst allerdings wurde er ausgelacht. Als er sein Programm 1896 unter dem Titel »Der Judenstaat« veröffentlichte, geschrieben wie im Rausch in nur 2 Monaten, da spottete ein Freund, er habe es wohl mit den Nerven und solle sich mal ins Bett legen.
Als er versuchte, 1897 den ersten Zionistenkongress in München einzuberufen, hatte sogar schon die Karten gedruckt, da lehnte die jüdische Gemeinde in München ab.
Genauso der Deutsche Rabbinerverband.
Weil vor allem die liberalen Juden sagten, ja, also wir sind doch deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens. Was wollen wir denn da im Orient? Wir sind hier in Deutschland zu Hause, ähnlich die Juden in Frankreich und Italien.
Herzl wählte schließlich Basel, um auf einer Versammlung von Juden aus aller Welt seinen Plan zu skizzieren. Dieser erste Zionistenkongress wurde ein riesiger Erfolg, dank Herzls Rednerbegabung und seiner nahezu magischen Anziehungskraft. Es war, schrieb der ungarische Publizist Samuel Bettelheim, der in Basel dabei war,
als ob König Salomon seinem Grabe entstiegen wäre, weil er das Leid seines Volkes und seine Erniedrigung nicht länger ertragen konnte.
Innerhalb weniger Monate war Herzl ein weltweit bekannter Mann. Sein Judenstaat wurde in 18 Sprachen übersetzt. Aber er hielt sich nicht lange damit auf.
Er war jemand, der ein unglaubliches Bedürfnis hatte, Fakten zu schaffen. Er war jemand, der handeln wollte. Herzl war ein wirklicher Macher.
Unermüdlich reiste er in den nächsten Jahren zu Unterredungen mit den politischen Größen seiner Zeit, erzählt der Historiker Derek Pensler von der Harvard University.
Mit dem deutschen Kaiser, dem osmanischen Sultan, mit den Königen Italiens und Bulgariens, mit dem britischen Außen- und Kolonialminister, dem russischen Innen- und Finanzminister und sogar mit dem Papst.
Wie Herzl sich seinen Judenstaat dachte?
Es geht ihm um die, was er nennt, die Jewish Society, die geschaffen werden soll, also eine Art Kollektiv. Und da hat er auch genaue Pläne, wie sie wirtschaftlich unabhängig sein soll und kulturell das Beste aus Europa mitnehmen. Also er stellt sich vor, es gibt dann französische Oper und englische Internate und natürlich Wiener Kaffeehäuser.
Ihr hängt an eurer grausamen Heimat, wir geben sie euch verschönert wieder.
Suchte Herzl all jene zu beruhigen, die sich ein Leben als Ackerbauern in der Wüste nicht vorstellen mochten.
Wir bauen uns Paris, Rom, Florenz, Genua, was wir wollen. Herrliche Städte mit Benutzung aller modernen Erfindungen.
Die europäischen Juden, war Herzl überzeugt, würden im Staate Zion Kulturarbeit leisten.
Ein jüdischer Staat in Palästina wäre für Europa ein Stück des Walles gegen Asien. Wir würden den Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei besorgen.
Die Araber in Palästina hielt Herzl in der Mehrzahl für unzivilisierte Beduinen. Das war ein rassistischer Blick und zeugt von kultureller Überheblichkeit. Eine kolonialistische Haltung wie die des britischen Empire in Indien oder der deutschen in Afrika war es nicht.
Die Kritik, dass der Zionismus eine, wie es ja heißt, White Colonial Settler Movement ist, also eine europäische koloniale Siedlerbewegung, ist eigentlich falsch im Ansatz. Denn der Zionismus ist entstanden als eine Befreiungsbewegung des jüdischen Volkes. Und das wird sehr oft verkannt, dass die Juden eben keine Siedler waren, die jetzt kamen, um für irgendein Heimatland etwas auszubeuten, sondern selbst Verfolgte waren, die nirgendwo anders hinzugehen hatten.
Wenn man Herzl etwas vorwerfen kann, dann dies. Er war grenzenlos naiv.
Was er in seinem Idealismus überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass die einheimische Bevölkerung, die natürlich größtenteils palästinensische Araber sind, dass diese Bevölkerung der Einwanderung, die ja die Zivilisation mit sich bringt, die ja ganz neue Möglichkeiten für die Landwirtschaft, die Elektrizität mit sich bringt, das alles beschreibt er im Detail, dass das die einheimische Bevölkerung nicht begrüßen würde. Wie kann man sowas zurückweisen? Das war ihm völlig fremd.
Andere haben den Widerstand der arabischen Bevölkerung vorausgesehen. Chaim Weizmann etwa, Israels erster Staatspräsident. Oder Ben-Gurion. Ihm war vollkommen klar, als er unter dem Porträt Theodor Herzls die Souveränität Israels erklärte, es wäre nur noch eine Frage von Stunden, bis die arabischen Nachbarländer ihre Kampfflugzeuge losschicken würden, um den neuen Staat anzugreifen und wieder auszulöschen.
Machet mir keine Dummheiten, während ich tot bin.
Hatte Theodor Herzl, gesundheitlich bereits schwer angeschlagen, kurz vor seinem Tod 1904 seine Nachfolger in der zionistischen Bewegung beschworen.
Ich glaube, Herzl wäre schon sehr besorgt über das, was er heute sehen würde.
Den Terror, den Krieg, die aggressive Siedlungspolitik der rechtsgerichteten Regierung Benjamin Netanjahus, den tödlichen Hass so vieler Palästinenser.
Es gab ganz bestimmt Fehler in der Geschichte des Zionismus, in der Politik Israels, indem man den Anspruch der Palästinenser, ein Volk zu sein, nicht ernst nahm. Das hat noch Golda Meir abgestritten. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Palästinenser und die arabischen Staaten um Israel herum lange Zeit und teilweise bis heute Israels Anspruch, überhaupt zu existieren, abgelehnt haben.
Theodor Herzl war kein Staatsmann. Er war ein Visionär und ein Utopist.
Vielleicht zu idealistisch, ohne die wirklichen Probleme wahrzunehmen und vielleicht auch zu sehr aus einem europäischen Blick ein Mann seiner Zeit. Aber immer ganz klar in seinem Roman Altneuland zu sehen, setzt er sich für ein Zusammenleben beider Völker ein und tritt gegen die Fanatiker auf beiden Seiten ein.
2 Jahre vor seinem Tod, mit nur 44 Jahren, am 3. Juli 1904, hat Herzl diesen utopischen Roman über den Alltag im Judenstaat geschrieben. Eine der zentralen Figuren ist ein fanatischer orthodoxer Rabbiner. Ihm wird das Recht auf Staatsbürgerschaft in Altneuland verwehrt.
Weil er die Araber ausschließen will. Manche Politiker sollten mal den Herzl lesen, bevor sie sich vor ihr Herzl-Porträt an ihrem Schreibtisch setzen.
Sagt der Historiker Michael Brenner und ergänzt:
Natürlich muss es auch diese Erkenntnis geben, dass der Staat Israel kein koloniales Gebilde Europas im Mittleren Osten ist, sondern ein berechtigter Staat der Juden in ihrer historischen Heimat, in der eben auch sehr viele Juden aus arabischen Ländern ihre Heimat gefunden haben. Und die werden nicht zurückgehen. Und die Palästinenser werden auch nirgends hingehen. Also müssen beide nebeneinander leben.
Wie das gehen könnte, auch da hatte Theodor Herzl eine Idee, die heute freilich utopischer scheint denn je. US-Historiker Derek Pensler.
In seinem Roman Altneuland gibt es kein Militär. Das ist Herzls Traum. Ein Staat, wo die Juden und Nichtjuden völlig Gleichheit genießen und auch ohne Militär.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an den jüdischen Journalisten und Begründer des Zionismus Theodor Herzl, der am 3. Juli 1904 verstarb. Zeitzeichen morgen über Agathe Lasch, erste Germanistikprofessorin Deutschlands.